sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 128. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit dabei ist der liebe Wolf.
Guten Abend.
Und wer nicht mehr mit dabei ist, ist ein Trainer. Wir hatten eine Trainerentlassung. Wenige Stunden nach der letzten Podcastaufnahme. Wen hat es denn getroffen und ist es gerechtfertigt oder ist es übertrieben?
Es ist der sogenannte typische Fluch eines Podcasters, dass man genau dann was passiert, wenn eine Folge fertig geschnitten und hochgeladen ist. Und ja, es traf die Tampa Bay Rowdies, einem der eigentlich immer Top-Teams der USA Championship. Der Betreff auf eigentlich immer betrifft ganz gut hier, denn ja, der Trainer Robbie Nielsen, der ja erst, ich glaube, Mitte, Ende letzter Saison das Team übernommen hat, ist jetzt nicht mehr der Trainer. Das heißt, der ist raus und sie müssen jetzt versuchen, einen neuen Trainer zu finden. Muss man sagen, passt aber auch. Also spätestens als Tampa damals von den zwei, was waren es, Tornados getroffen worden ist, war es vorher und drumherum und danach sportlich nicht mehr so gut. Und in der Saison waren sie auch bisher durchwachsen, haben ja, glaube ich, letzte Woche gegen Loudon verloren. Also aus sportlicher Sicht muss man sagen, passt es ganz gut. Die Rowdies waren jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich sagen, nicht mehr das Elite-Top-2-Team, was sie sonst immer waren. Hatten auch jetzt Ewigkeiten kein Trainerglück mehr. Also schade für den Trainer, aber vielleicht noch ganz gut für die Rowdies, weil jetzt hat man noch genug Zeit, einen neuen Trainer einzuarbeiten, was zu ändern und so passt es halbwegs noch.
Ist dir an dem Statement etwas aufgefallen? Also an dem Statement von Tampa Bay?
Noch nicht, hau raus.
Normalerweise ist es ja üblich, wenn du bekannt gibst, dass der Trainer entlassen wurde, dass du irgendwie eine kurze Dankbarkeit auch noch dazu schreibst, also dich bedankst bei dem Trainer. Das hat Tampa gar nicht gemacht.
Uff, das dann heißt aber wirklich, dass da gerade die Kacke am Dampfen ist.
Ja, ist aber ehrlich gesagt auch kein gutes Management. Also gerade diese Floskel und gerade bei den Amerikanern erwartet man das ja schon. Vielleicht sollte man bei Tampa nochmal in einer anderen Position nachdenken, ob auch da alles richtig läuft. Ansonsten springen wir mal in die verrückte Liga namens Super League, die deshalb verrückt ist, weil jedes Mal aufs Neue, jedes Wochenende aufs Neue, versteht man wieder nicht, was denn jetzt eigentlich die Top-Teams sind und was die chaotischen Teams sind oder die Teams, die noch ein paar Jahre brauchen. Gefühlt war es auch an diesem Wochenende wieder so. Es gab ein Team, was seine Form im Prinzip bewahrt hat, aber viele andere Teams haben sehr überraschend gespielt. Und wir werden uns mal mit einem Spiel befassen, was sehr, sehr deutlich war. Allerdings kann man auch mal einen Blick auf die anderen Teams werfen, nämlich beispielsweise auf Dallas Trinity, die ja eigentlich sehr weit oben in der Tabelle stehen, aber jetzt gegen Spokane verloren haben mit 3-0. Sie sind immer noch auf Platz 2 in der Tabelle, aber trotzdem ist auch bei Dallas die Form irgendwie merkwürdig. Also das war jetzt eigentlich ein Spiel, wo man die Punkte schon hätte mitnehmen müssen, weil es jetzt gerade in dieser Phase durchaus wichtig wäre. Wir gehen aber mal in eine ganz andere Partie, die durchaus auch ein Top-Duell hätte sein können oder sein sollen. Ich glaube, wir hatten es sogar angekündigt als Top-Duell, nämlich, ich würde sogar behaupten, zu dem Zeitpunkt Platz 1 gegen 2. Mittlerweile ist es Platz 1 gegen 3, weil ein Team hat sehr deutlich verloren. Wir sprechen nämlich von der Partie zwischen Carolina Ascent und dem Brooklyn FC. Was waren denn so vorweg deine Eindrücke? Hattest du welche? Hattest du welche Erwartungen?
Ja, also das erste war hübsche Trikots gegen langweilige Trikots. Weil für die es nicht wissen, im Logo von Carolina Ascent hat man ja quasi Berge und einen sehr schönen Sonnenuntergang mit diversen Farbübergängen. Und genau so sind ja auch die Trikots designt. Also quasi dunkelblau für die Berge beginnt unten das Trikot und wird dann immer heller, umso höher das Trikot nach oben geht. Auf der einen Seite bei Carolina Und bei Brooklyn hat man so die standard langweiligen Trikots, einfarbig und dann mit der gegensätzlichen Farbe so als Pinstripe-Logo. Das waren also hier so diese weiß-grauen quasi Hauptfarbe und diese dünnen schwarzen Streifen. Und ansonsten muss ich sagen, das einzig Konstante in der Super League bisher ist, dass Brooklyn echt schlecht ist. Und das fiel mir in der Partie auch auf. Das wusste ich zwar vor der Partie noch nicht, wie es ausgehen wird, aber mit Blick darauf, wie es bisher gelaufen ist, hatte ich schon erwartet, dass Carolina gewinnen wird. Aber dann doch nicht so, wie es am Ende ausgegangen ist.
Man muss definitiv sagen, die Winterpause, die kleine, hat Brooklyn überhaupt nicht gut getan, weil sie haben seit Dezember 24 kein Spiel mehr gewonnen. Sie hatten ein paar Unentschieden dazwischen und vor allem Niederlagen. Was halt schon überraschend ist, weil Brooklyn ja doch sehr stark in die Saison gestartet hatte und eigentlich sich immer oben um Platz 1 oder 2 tummelte. Noch sind sie auf 3, aber so wie sie bis dato spielen, das ist tatsächlich nicht gut. Interessanterweise sind es aber in meinen Augen weiterhin die gleichen Probleme, die wir schon seit Monaten bei Brooklyn ansprechen. Gut, die treffen auch auf viele andere Teams, beispielsweise DC Power, durchaus auch zu. Carolina dagegen scheint seine Form gefunden zu haben, weil das, was man sieht, sieht gar nicht so schlecht aus. Beispielsweise in der 17. Minute haben wir so die blöde Situation, der Ball ist vorher einmal gegen den Pfosten geflogen. Glück für Brooklyn. Er konnte dann zur Ecke noch geklärt werden. Und diese Ecke wurde von Carolina ein bisschen spezieller ausgeführt. Also sie haben nicht in den Strafraum geschossen, sondern haben eher den Ball wieder so ein bisschen weiter vom Strafraum weggepasst. Und letztendlich ist es dann Taylor Porter, über die werden wir später nochmal sprechen, die läuft mit dem Ball dann einfach wieder quasi Richtung Eckfahne, setzt zur Flanke an, schießt diese Flanke und trifft dort Jenna Butler. Die muss sie nur noch reinköpfen und schon steht es 1-0 für Carolina.
Es dauerte dann tatsächlich bis zum Beginn der zweiten Halbzeit, bis das nächste Tor gefallen ist. Und da muss ich sagen, tut mir die Torhüterin ein bisschen leid. Denn man weiß ja, dass so ein Fußballtor, ich glaube, nur 7 Meter breit ist. Und als Keeperin machst du ja immer das, wenn eine Spielerin auf dich zuläuft, dass du in der Regel versuchst, den Winkel zu verkürzen. Das klappt ja in vielen Fällen. Das Problem ist nur, wenn du quasi an einem der beiden quasi Pfosten versuchst, den Winkel zu verkürzen, dass der Rest des Tors sperrangelweit offen ist. Und das sah man hier halt auch. Denn Merrick kommt von rechts in Richtung des Strafraums gelaufen, zieht in den Strafraum rein. Die Keeperin von Brooklyn kommt ihr entgegen, um den Winkel zu verkürzen. Merrick schießt aufs Tor, natürlich Richtung links unten. Und die Keeperin Purchill kann natürlich springen, ist aber natürlich so weit weg von A, dem Tor an sich und B, der linken unteren Ecke, dass sie gar nichts mehr machen kann, als dem Ball hinterher zu schauen. Und daher, okay, ist schönes Tor für Merrick, aber auch hier eben, ja, nicht viel Haltungsmöglichkeiten. Weil Tor viel zu groß, Keeperin 2000 und vor allem eben eine viel zu große Distanz, um mal eben gefühlt von der rechten unteren Ecke bis zur linken unteren Ecke hechten zu können.
Ja, in dem Fall fand ich, das war generell, die Situation war jetzt auch gar nicht so schlecht von Brooklyn. Sie war aber einfach besser gemacht von Carolina, weil die ganze Situation ist auch wieder erst daher entstanden, dass Porter, die ja vorher auch schon die Vorlage gegeben hatte, einen langen Ball auf Merrick geschossen hatte und dann die Situation entstand. Allerdings endete das Spiel so nicht, sondern es gab noch vielleicht das eine oder andere Tor. Zum Beispiel in der 65. Minute gab es kurz vor dem Strafraum einen Freistoß für Carolina und der ist in dem Fall von Jill Aguilera direkt verwandelt worden. Sieht gut aus, also sie hat ordentlich Kraft im Schuss und setzt ihn da gut über die Mauer und dann oben ins linke Eck.
Ja, war auch eine recht schöne Distanz, aber nicht so, schon ein bisschen weiter weg. Daher mal so ein bisschen das Risiko, den Ball weit übers Tor zu nageln. Aber nö, der ging im schönen Schlenzer rein. Und dann gab es ein Tor, was mir ein bisschen Mitleid ausgelöst hat. Denn die Verteidigerinnen sahen dann nicht ganz günstig aus. In der 69., also nur 4 Minuten nach dem schönen Freistoßtor, hat Audrey Harding das 4-0 für Carolina gemacht. Und das war so ein bisschen mit das unspektakulärste Tor. Also sie läuft von links in den Strafraum rein. Zwei, drei Verteidigerinnen stehen bei ihr. Sie täuscht nur so ganz kurz an, also tanzt nicht mal die Verteidigerin aus, sie täuscht nur an. Die Verteidigerinnen bleiben stehen und schwanken so ein bisschen wie so eine Weide hin und her und wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Das nutzt Harding aus, um den Ball unten links ins Tor zu nageln. Und ja, so steht's dann 4-0 in einem Spiel, wo gefühlt jeder Schuss von Carolina ein Tor war.
Sowieso fand ich, sahen die Verteidigerinnen dort generell nicht gut aus, weil als Harding den Ball bekam, war sie sehr frei im Strafraum noch. Die Verteidigerin stand zwar nicht so weit weg von ihr, musste aber trotzdem erst den Schritt machen und wurde anschließend dann durch diese minimale Bewegung ausgetanzt. Also das Stellungsspiel passte schon an der Stelle da nicht. In der 81. Minute fällt ein weiteres Tor. In dem Fall ist es aus einer Ecke resultierend, aber sie haben jetzt nicht mehr diese Variante genutzt, dass sie den Ball erstmal weit außerhalb des Strafraums vor sich hintragen, sondern in dem Fall wurde die Ecke ganz klassisch ausgeführt, Schuss in den Strafraum. Dort wird's per Kopfball sozusagen wieder so ein bisschen Richtung Strafraummitte verlagert. Und dort steht am Ende dann Hilton, die muss den Ball, sie steht recht frei da vor dem Tor, muss den Ball nur noch leicht reinkicken und schon steht es 5-0, was ja dann auch der Endstand war.
Ja, also ich weiß nicht, was in der Winterpause passiert ist oder was da wirklich schief läuft, aber spätestens jetzt würde ich schon langsam aber sicher drüber nachdenken, als Trainerin oder eher als Trainerstab, ob man sich nicht einen neuen Cheftrainer zulegen sollte. Weil A, sind die Playoffs jetzt nicht mehr so weit weg und B, ist das jetzt schon eine sehr, 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 sehr lange Serie an Spielen, die man nicht gewinnen konnte. Und für ein Team, das doch eigentlich anfangs aussah wie ein Meisterkandidat, bräuchte man mal einen frischen Wind. Entweder sehe ich, man geht jetzt völlig bewusst mit ihr in die nächste Saison und sagt, okay, wir wechseln maximal in der Offseason erstmal die Trainerin und gucken jetzt einfach, wie es weitergeht und testen vielleicht neue Taktiken aus. Oder man nimmt sich wirklich ernst, was jetzt den Playoff-Bereich angeht. Dann muss man spätestens jetzt langsam mal handeln. Das ist jetzt schon zu lange, um dass es ein Zufall sein könnte. Und wenn die Trainerin vielleicht den Lockerroom mittlerweile verloren hat, dann wird es auch nicht zwingend besser.
Was auf jeden Fall auch auffällt, sie müssen an ihrer Verteidigung arbeiten. Sie brauchen eine definitiv Verstärkung. Also du darfst dir nicht schon wieder 5 Gegentore einfangen. Und das ist ja jetzt auch nicht die erste Partie, wo sie sich so das eine oder andere mehr als dämliche Gegentor gefangen haben. Also da muss auf jeden Fall auch nachgearbeitet werden. Ich würde vorschlagen, wir springen noch kurz in die League One. Da gibt es ja, das ist keine neue Liga, so wie die Super League, aber auch dort gibt es einige Liga-Neulinge dieses Jahr. Und darunter ist es auch der FC Naples. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir überhaupt schon über sie gesprochen hatten. Sie hatten eine Partie gegen die Richmond Kickers. Mit was für einer Erwartung wärst du an das Spiel gegangen?
Ehrlich gesagt, gehe ich davon aus, dass Naples das Ding machen wird. Denn Naples ist einfach ein sehr, sehr gutes Fußballteam. Muss man halt neidlos anerkennen. Sie sind defensiv stabil, haben einen der besten Keeper der letzten Jahre im Tor. Sie haben durchaus gute Offensive. Und auch wenn ihr Trikot ein bisschen aussieht, wie als hätten sie einen Kackfleck an der rechten Seite, spielen sie halt fußballerisch echt sehr guten Fußball. Da Richmond aber vorher gerade erst Omaha besiegen konnte, hatte ich schon auf eine durchaus offene und schlagfertige Partie gehofft. Und ich glaube, kann man durchaus so sagen, dass es am Ende auch so geworden ist.
Zumal in dem Fall ja Platz 1 gegen Platz 2 spielt. Also durchaus ein Kopf-an-Kopf-Duell. Aber machen wir es kurz, die Partie, das wird nichts mit der Partie, weil schon beim Anstoß, der Ball liegt nicht mal mittig. Das Ding wird definitiv für ungültig erklärt. Nee, Spaß beiseite, Spiel hat natürlich stattgefunden, gab auch ein Endergebnis und es steht auch weiterhin. Es fällt schon recht früh, das erste Tor. In der 8. Minute, und in dem Fall ist es ein bisschen kurios, weil der Ball wird via Kopfball an den linken Pfosten geköpft, springt von dort aus aber wieder raus und in dem Fall macht ein, ist der Stürmer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, ist ein Stürmer genau das, was er machen soll. Er steht nämlich am Pfosten. Es ist André Farin und der braucht dann nur noch den Fuß hinhalten, kann den Ball reinschieben. Und so steht es 1-0 für die Gastgeber.
einen Spieler, den man durchaus bisher als eine der Entdeckungen der neuen Saison bezeichnen kann. Und das ist Carson Henderlong, der Stürmer von Naples. Der fiel, glaube ich, letztes Jahr bei Indy nicht wirklich auf, hat bisher schon sehr gut getroffen und kam in der 22. Minute zu seinem nächsten Tor. Er kommt von links in den Strafraum gezogen, rennt mit ordentlich Speed weiter. Die Verteidiger kommen nicht hinterher. Und ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob es quasi ein Ausrutscher war. Aber Henderlong fällt quasi nach vorne hinweg, schafft es aber beim Rutschen, den Ball ins Tor rein zu buxieren. Also war ein schöner Schuss, aber sah ein bisschen auch wie Glück aus. Unterm Strich, es zielt. Überraschendes Tor für Naples. 2-0. Henderlong bleibt weiterhin auf seiner Torjägerkrone, was das Ziel angeht. Und Naples sorgt so schon für die frühe Vorentscheidung.
Allerdings wird es nochmal spannend. Denn in der 36. Minute ist es Espinal, der hat den Ball und kann mit diesem Ball sehr, sehr lange laufen, ohne gestört zu werden. Das macht er und sucht sich an der Strafraumgrenze recht mittig die beste Position, von der aus er so gut schießen kann, und setzt einfach den Ball dann ins Tor, sodass es nur noch 2-1 steht.
Das wäre für mich so ein bisschen, also Entdeckung ist vielleicht falsch, aber quasi der mitbeste Transfer in der League One in letzter Zeit. Denn Damien Espinal war in den letzten Jahren in der Nisa schon ein Top-Talent, was sehr, sehr viele auf dem Zettel hatten, wo die Frage war, zu wem er den Sprung machen wird. Und er ist noch sehr jung, sehr talentierter und schneller Spieler. Man sah halt hier in der Szene einfach, dass er wieder sehr gut spielen kann. Schönes Tor, auch damit das letzte Tor der Partie. Denn das einzig Relevante, fand ich, war noch ein Freistoß am Strafraum von Naples. Aber der Schuss war jetzt nicht sonderlich gut. Also der Ball geht an der Mauer vorbei, aber Snedden im Tor von Richmond kann den Ball ganz gut aufnehmen. Der Rest waren dann so Schüsschen auf den Keeper von beiden Seiten, die jetzt nicht zwingend gefährlich waren.
Ja, das stimmt. Bei Richmond haben wir ja zwei deutsche Spieler, nämlich Seifert und Billhardt. Die haben beide nicht von Beginn an gespielt, allerdings sind sie eingewechselt worden, haben da zum Teil auch recht lange gespielt, aber sind in dem Fall jetzt nicht mit Toren oder ähnlichem aufgefallen. Für Naples bedeutet das, dass sie jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen sind und sie sind auf Platz 1. Der League One, also der Liga-Neuling, präsentiert sich da sehr positiv. Es gibt ja noch einen anderen Liga-Neuling, das ist ein sehr schwieriges Wort. Über den kann man aber mehr in deinem Podcast dann hören. Der heißt nochmal wie?
Fallen Leaves, the main podcast.
Er ist auf Englisch, aber ihr habt jetzt kurz Zeit, da mal reinzuhören. Da wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline. Der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hey, von da innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Veran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir müssen unbedingt mal einen Blick in die Tabelle der USL Championship werfen. Weil die ist ein bisschen, sie verwirrt mich, weil sie sieht nicht so aus, wie man sie kennt. Sie sieht sehr anders aus als sonst. Wer ist aktuell auf Platz 1 in der Eastern Conference?
The People's Champions aus Virginia, Loudoun United.
Exakt. Und ich frage mich, was ist mit der USL passiert? Was ist da los, dass Loudoun United auf 1 ist? Und so sehr souverän sogar. 5 Siege, 1 Unentschieden. Kann man nichts mehr dagegen sagen. Sie spielen sehr souverän gerade ihre Spiele, nehmen die Punkte mit und sind deswegen auf 1. Auf 2 ist der Detroit City FC. Ist jetzt vielleicht auch eine durchaus Überraschung. Gut, auf 11 ist Tampa Bay. Wir haben ja vorhin schon gehört, der Trainer wurde auch schon entlassen. Also für die läuft es bis dato in der Saison nicht so gut. Ja, und auf Platz 12 in der Eastern Conference und auf dem letzten Platz in der Gesamttabelle ist Hartford Athletic, die bis dato 0 Punkte haben. Und ja, 4 Niederlagen, 1 Tor und 7 Gegentore. Immerhin, sie haben schon ein Tor geschossen, aber nach aktuellem Stand. Klar, sie haben natürlich noch weniger Spiele. Aber nach aktuellem Stand haben sie weniger Punkte als Turbine Potsdam und weniger Tore als Turbine Potsdam. Ich bin gespannt, ob sie das noch schaffen zu ändern im Laufe der Saison. Sie haben ja noch viel Zeit dafür. Ich hoffe mal. In der Western Conference ist ebenso ein recht überraschendes, ein recht überraschender Zwischenpunkt. Monterey Bay ist dort auf 1, New Mexico auf 2. Also noch sind irgendwie beide Conferences relativ wild unterwegs. Und sehr überraschend, finde ich, oder?
Ja, aber Montreal spielt halt bisher tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und daher bin ich ganz zufrieden damit tatsächlich.
Absolut, kann man nichts gegen sagen. Wir springen aber mal in die Partie zwischen San Antonio und Miami FC. San Antonio, wir kennen sie ja, eigentlich immer sehr weit vorne in der Tabelle mit dabei. Miami FC, wir kennen sie auch, eigentlich immer sehr weit hinten in der Tabelle mit dabei. Gehen wir mal in die Partie und schauen uns an, wie das wurde. Wie lief denn die Partie?
Sehr lustig, fand ich. Zumindest wenn du Humor hast und die Liga sehr manchmal amüsant findest. Denn San Antonio war angeschlagen. Waren ja bis zum Spiel davor ungeschlagen gewesen. 4 Siege am Stück, alle feierten sich schon gefühlt als Meister. Dann ging sie gegen Phoenix vor über 400.000 Zuschauern baden. Wenn man eines aus der Geschichte von San Antonio weiß, dann, dass sie gegen Miami ihre Probleme haben. Und das merkte man auch schon sehr früh in der Partie, denn in der 24. Minute gab es eine Flanke von links von Bolu Akinyode. Der Ball geht in die Mitte, war eher als Flanke gedacht, gehe ich zumindest davon aus. Richard Sanchez, der Torwart von San Antonio, geht hoch und lässt den Ball quasi zur Seite weiterprallen, also schafft ihn nicht festzuhalten. Während er noch fliegt, geht der Ball allerdings zu einem Miami-Spieler, und zwar Knutson, und der kann dann den Ball ganz bequem abprallen lassen, so dass der Ball ins Tor reingeht zum 1:0 für die Gäste aus Florida. Der Keeper regt sich fürchterlich auf, aber das Tor bleibt bestehen. Das heißt, das Kack-Team der USL Championship der letzten Jahre führt plötzlich gegen den ehemaligen Meister.
Ich habe auch ehrlich gesagt die Aufregung von dem Keeper nicht so ganz nachvollziehen können. Er kam da zwei Schritte nach draußen, war auch mit der Hand dran. Aber also ich finde, sein Handling in der Situation war halt auch nicht ideal gewesen, weil er überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass der Ball zu einem Gegenspieler flog. Und dadurch, dass er natürlich die zwei Schritte nach draußen gegangen ist, war es für den Gegenspieler viel einfacher, das Tor zu machen. Bei wem genau will er sich denn da beschweren? Bei seinen Verteidigern? Letztendlich war er derjenige, der am Ball war, der die Flugkurve des Balls nochmal leicht geändert hat, weshalb der Ball halt überhaupt erst da gelandet ist. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht als Torhüter sich nicht an die eigene Nase fassen sollte und sich fragen sollte, warum hat er es nicht geschafft, den Ball entweder ganz zu halten, gut, das war vielleicht schwierig aus dem Winkel, oder aber wegzufausten, was in dem Fall vielleicht die bessere Variante gewesen wäre, weil dann der Ball weiter weg gewesen wäre. So hat der Ball quasi seine Hand gestriffen und dann das Schlimmste verursacht.
Ich habe eine Theorie oder einen Satz dazu.
Ja?
Du kriegst Richard Sanchez aus Hartford, aber nicht Hartford aus Richard Sanchez.
Ich kann noch nicht mal was gegen diese Theorie sagen. 2 Minuten später befinden wir uns wieder im Strafraum. Beziehungsweise, es gab einen Konter. Jetzt ist ein bisschen die Frage, gab es vor diesem Konter ein Foulspiel oder nicht, weil San Antonio ist halt im Angriff, kurz vor dem Strafraum oder seitlich vom Strafraum, und es gibt dort den klassischen Zweikampf und der Miami-Spieler kommt dann an den Ball, allerdings scheint es auch eine Berührung von seiner Hand, seinem Ellenbogen im Gesicht des Gegenspielers zu geben. Zumindest bleibt dieser liegen oder sitzen und hält sich da ins Gesicht, während Miami halt den Konter startet und mit einem langen Ball dann einfach auf Bonifinka, den Ball einfach ins, weit nach vorne setzt. Er braucht nur noch das ins 1:1 gegen den Torhüter gehen. Der Ball ist drin. San Antonio regte sich daraufhin sehr, sehr auf, weil sie der Meinung waren, das war vorher ein Foulspiel. Der Trainer bekam dafür auch noch Rot. Die Problematik ist natürlich, es gibt in der USL keinen Videoschiedsrichter. Der wäre in dieser Situation vielleicht ganz schön gewesen, wenn sich der Schiedsrichter nochmal hätte ansehen können, war das tatsächlich wirklich ein Foul oder gab es dort keine oder nur eine sehr leichte Berührung, die jetzt nicht zu ahnden wäre?
Gute Frage, bin auch dabei. Da hätte man eine zweite Kameraperspektive oder nochmal einen Schiri hier drüber gucken kann, vielleicht was ändern können. Aber trotzdem an sich gut gemacht von Miami, die halt genau richtig schalten. Denn die Flanke, die perfekt auf den Spieler geht, war halt wirklich fußballerisch gut gemacht. Und das von einem Team, das sonst eher limitiert ist.
Absolut.
Stichwort gut gemacht. Ich finde das Tor der Partie viel allerdings für San Antonio. Es war auf den ersten Blick nicht das spektakulärste, aber ich fand es von der Machart sehr schön. Denn wenn du meistens den hohen Ball in den Strafraum bekommst oder eine Flanke, dann ist es aus recht kurzer Distanz. Ich spinne mal rum, 2 Meter links vom quasi von der linken Strafraumseite in die Mitte geschlagen. In diesem Fall war Luke Harkinson eher an der Mittellinie fast noch, an der rechten Seite, und schlägt einen sehr, sehr langen und vor allem sehr hohen Ball mit Schmackes und trotzdem in einer sehr guten Flugkurve bis in den Strafraum von Miami. Und dann springt der Verteidiger Cronale hoch und schafft es, den Flugball mit dem Kopf perfekt ins Tor reinzulenken. War damit das 1:2 aus Sicht von San Antonio. Das letzte Tor der Partie war, wie ich fand, wirklich gut gemacht. Also dieser lange, schöne Flugball perfekt auf den Spieler geschlagen und reingemacht, das sah schon sehr schön aus.
Definitiv. Damit endete die Partie dann auch. Für San Antonio war es die zweite Halbniederlage in Folge, was dafür sorgt, dass sie in der Western Conference jetzt auf Platz 3 sind. Für Miami war es der erste Sieg in dieser Saison. Das heißt, sie haben jetzt einen Sieg und 4 Niederlagen. Dadurch sind sie in der Tabelle auf Platz 10 geklettert. Wie vorhin schon mal angesprochen, Hartford aktuell auf Platz 12 in der Eastern Conference mit 0 Punkten. Allerdings haben sie auch ein Spiel weniger, weil ihr Spiel gegen, ich glaube es war Indy diese Woche, wurde aufgrund der Platzbedingungen abgesagt. Also ich weiß ja nicht, wer da schon wieder den Rasen kaputt gemacht hat. Der Greenkeeper muss ein bisschen arbeiten. Gehen wir mal in eine andere Partie. In eine Partie von einem Team, das wir durchaus regelmäßig beobachten. Gerne auch immer ein bisschen kritischer beobachten. Und auch in dieser Woche müssen wir mal wieder ein bisschen kritisch an dieses Team gehen. Ich spreche von Phoenix Rising FC, die zu Hause gespielt haben und Detroit City FC zu Gast hatten. Was ist bei Phoenix schon wieder los eigentlich? Was man schon mal vor der Partie auch feststellen konnte, wie auch in den letzten Wochen schon, die Torwartposition wurde geändert. Es ist nicht mehr Rakowski.
Also ich bin ganz ehrlich, ich versuche mich ja mal im Vergleich zu dir als noch der neutralere Phoenix-Beobachter zu verhalten. Aber spätestens seitdem sie Rakowski nach, glaube ich, 2-3 Spielen abgesägt haben, hat sich meine Schadenfreude dann doch verhundertfacht. Denn ich fand es einfach weiterhin ein Assi-Move. Man hat die Gegentore gesehen. In den meisten Fällen war einfach die Verteidigung grottenschlecht. Wie bei dem einen Gegentor, wo der Verteidiger auf der Torlinie mit dem Rücken zum Ball spielenden Spieler des Gegners steht. Dann wechselst du den Keeper aus, der nicht gut ist, der auch dann sogar einige Patzer zeigt. Ja, ich würde sagen, Phoenix bekam das, was sie verdient haben. Und in der Partie, ja, Phoenix ist Phoenix. Das ist, glaube ich, die perfekte Bezeichnung. Von Höhenflug und Arroganz bis zum Tal der Tränen war alles dabei. Und so leid es mir für Patrick tut, den ich persönlich sehr mag, ich gönne es Phoenix vom Herzen.
Was man dazu aber noch klarstellen muss, nicht Patrick Rakowski ist derjenige, der die merkwürdigen Patzer hatte, sondern sein Ersatzmann. Henry ist derjenige, der jetzt schon wieder mehrfach nicht besonders positiv aufgefallen ist. Klar, die Verteidigung ist immer noch nicht so viel besser geworden, aber auch bei ihm gab es ja jetzt, du hattest es schon angesprochen, den einen oder anderen Moment, der alles andere als gut gelaufen ist. Aber gehen wir mal in die Partie rein. Wie lief denn die erste Halbzeit?
Sie lief eigentlich ziemlich positiv für die Jungs aus Phoenix. Sie spielten durchaus guten Fußball, hatten ein sehr augenbrennendes Trikot und wirkten auch gegen Detroit besser. Und auch hier gab es diese klassische Situation, wie man ein Tor macht, die ich quasi beim Tor von San Antonio als praktisches Beispiel vorher beschrieben habe. Es gibt eine Flanke, ich würde sagen ein, zwei Meter vom linken Strafraumrand in den Strafraum rein. Am rechten Pfosten steht Colin Smith und der haut den Ball per Kopf rein zum 1:0. Also Flanke, Kopf bei Tor, klassisch nach dem Textbuch.
Ansonsten gab es nicht mehr viel mehr in der ersten Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit dauert es bis zur 71. Minute, oder hast du davor noch etwas? Bis zur 71. Minute, damit das nächste Tor fällt. Und in dem Fall, ja, es ist auch ein bisschen Glück natürlich mit dabei. Für Phoenix. Der Ball geht nämlich an den Pfosten und Johnson holt ihn noch zurück. Es war derjenige, der den Ball vorher gegen den Pfosten gesetzt hatte. Und passt ihn dann zu seinem Mitspieler, der sehr nahe steht und daraufhin kraftvoll ins Tor schießen kann, sodass sie 2:0 führen in der 71. Minute.
Ja, und dann muss man sagen, hat man so das wunderschöne Feeling, die eine Mannschaft schaltet geistig schon ab und glaubt, sie wäre sicher. Und die andere Mannschaft hofft auf wenigstens ein Tor, die nochmal neue Energie freisetzen könnte. Und genau das passierte hier. Denn in der 87. Minute haben wir fast eine 1:1-Kopie zum 1:0 von Phoenix gesehen. Am selben Tor, allerdings für die andere Mannschaft. Denn Detroit kriegt eine Flanke in den Strafraum geschlagen. Wieder von links, an den rechten Pfosten. Darren Smith springt hoch und haut den Ball aus kurzer Distanz mit dem Fuß zum 2:1 ran. Heißt, Phoenix verkürzt und bekommt neue Energie für die letzten Schlussminuten.
Und diese Energie wird sehr, sehr schnell umgesetzt. 89. Minute, direkt die nächste Aktion von Detroit. Wieder ist es Williams. Diesmal keine klassische Flanke, sondern einfach ein flacher Querpass in den Strafraum. Wieder auf Smith. Der stoppt den Ball kurz mit dem Fuß. Und passt ihn dann ins Tor. Plötzlich steht es 2:2.
Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, gibt es eine Minute später das dritte Tor für Detroit. Diesmal allerdings ein bisschen artistischer. Denn Cedeño kommt vom rechten Strafraum-Eck ein bisschen in die Mitte gezogen und haut dann den Ball mit dem schönen Schlenzer unten links rein. Der Keeper von Phoenix, Henry, kommt zwar noch an den Ball ran, kann aber die Flugbahn nicht entscheidend verhindern oder verändern. Und so geht der Ball von seinen Händen eben, ja, links unten rein. Detroit dreht das Spiel mit 2:3 und endet auch so die Partie. Das heißt, ja, die Jungs aus der Motorstadt im Norden gewinnen in der Wüste von Arizona mit 2:3.
In der MLS gibt es in der generellen MLS-Fußball-Fanszene nach jedem Spieltag, wenn das Ereignis eingetreten ist, immer wieder eine, ja, recht sarkastische Grafik von Teams, die eine 2-zu-Tore-Führung oder gar mehr aus der Hand gegeben haben. Und in diesem Fall hätte Phoenix das ehrlich gesagt sehr, sehr stark verdient. Du führst in der 71. Minute mit 2:0 und verlierst am Ende die Partie zu Hause mit 2:3. Also das ist schon wirklich, da ist mehr als abgeschalten worden. Und das tut dann am Ende ganz schön weh. Man sieht es auch ein bisschen an ihrer Tabellenposition, weil sie sind Vorletzter? Nee, auf Platz 10 in der Western Conference mit derzeit einem Sieg, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Aber werf mir mal einen Blick auf das Wochenende. Hast du denn Partien, die du empfehlen würdest?
Ja, tatsächlich. Samstagabend, 10 Uhr deutscher Zeit. Da haben wir tatsächlich diverse Partien, die wir euch empfehlen können. Ich hätte mir aber davon Detroit gegen Rhode Island ausgesucht. Detroit, haben wir euch gerade geschildert, spielt immer guten Fußball und das im doch sehr rustikalen Kirov Stadium dieses Mal. Und sie treffen auf den aktuellen Vizemeister Rhode Island. Die hatten zwar einen eher schlechteren Saisonstart, haben aber gegen Oakland letzte Woche überzeugt oder vorletzte Woche. Wir haben gerade im Open Cup ebenfalls gewonnen. Das heißt, die dürfen mit ordentlich Motivation in die Partie gehen. Und daher mein Tipp, Samstagabend, 10 Uhr deutscher Zeit, Detroit City gegen Rhode Island.
Ansonsten, wie du es ja schon gesagt hast, es sind 4 weitere Partien am Samstagabend um die Uhrzeit. Also, beziehungsweise die eine Partie zwischen Loudon ist eine halbe Stunde später, aber auch da. Man hat viel Auswahl und kann sich da einiges ansehen. In der Super League erwartet uns am Wochenende eine Partie, wo ich sagen würde, die könnte sehr interessant werden, und das ist zwischen Dallas Trinity und Fort Lauderdale. 2 Teams, die sich beide auf Platz 2 und 4 aktuell befinden. Das ist ja ein bisschen wechselnd da oben. Und 2 Teams, die aber durchaus überzeugen können, aber leider auch durchaus enttäuschen können. Von daher kann man da, glaube ich, sehr erwartungsoffen in die Partie gehen.
Stichwort gehen. Ich würde jetzt nochmal in die League One gehen, denn da gibt es auch ein paar Partien, die ich empfehlen würde. Die erste wäre in der Nacht zu Sonntag um 1 Uhr. Naples gegen One Knoxville. Knoxville mit einem A sehr schönen Logo. Er ist aktuell sportlich ziemlich gut drauf. Und die treffen auswärts in Florida auf den FC Naples, den aktuellen Tabellenführer. Und da stellt sich die Frage, ob Naples entthront werden kann. Und einfach, weil es eine interessante Grafikpaarung ist, das Vogelduell zur selben Zeit. Forward Madison gegen Texoma. Die Flamingos, die ein bisschen schwächeln, gegen die, ich glaube, Meisen aus Texas.
Die sehr stark schwächeln?
Ja, also wird eine interessante Partie aus Spannungssicht. Madison gegen Texoma. Aber mein Tipp wäre halt eher Naples gegen Knoxville. Aber für die wie ich gern 2 Partien gleichzeitig gucken, passt das ganz gut. Qualität auf dem Hauptbildschirm und auf der Fenstervariante, das Vogelduell.
Und im Vogelduell wird es dann entweder ein sehr torreiches Spiel werden oder es wird ein ganz bitteres 0-0 mit quasi keinen Chancen. Hast du ansonsten noch etwas?
Nur den Hinweis, dass ich euch empfehlen würde, weiterhin bei uns zuzuhören und vor allem, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, uns die wissen zu lassen, unter dem Podcast auf den diversen Podcast-Playern oder immer auf den Social Medias. Und ansonsten guckt die USL. Alle Spiele werden aufgezeichnet. Also ihr müsst nachts nicht aufbleiben, so wie der bescheuerte Shadow Wolf. Aber ansonsten genießt die Spiele, habt Spaß. Und genießt The People's Champion aus Loudon.
Es ist einfach nur besonders, sehr besonders. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin habt eine gute Woche.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.